Diese Folge ist gesponsert von Upstars Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt, hinter dieser Marke. Und das ist bei Upstars Energy definitiv der Fall. Upstars Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir, der menschliche Körper, ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen. Und das ist bei Upstars Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok-Challenge von Upstars Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen oder ihr holt euch die Vitamin D Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermint. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha Lime, Tropical Lime, Guarana Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und wie gesagt, probiert es einfach mal aus. 2 Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Upstars Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Was sagst du dazu, dass Bayern kein Meister geworden ist? Bist du da betrübt?
Überhaupt nicht. Ich habe Leverkusen voll gegönnt, weil die sind so oft, haben so oft verschissen. Ne?
Da gibt ja so und so. Leverkusen ist ja genauso ein Plastikverein wie die anderen auch. Ja, aber die Mannschaft ist schon geil.
Keine Tradition seit 1904.
Ja,
ja, ist schon gut. Ja, ja, ist schon gut. Ich habe es mir angehört. Weißt du, das sind so, das ist Laberei, Alter. Ey, ganz ehrlich.
Ja, ja. Nein, ist eine geile Mannschaft. Und ich, sportlich gesehen sind das mega geile Athleten.
Ja, aber wie gesagt,
Bayern. Ey, überleg mal, wie viel das Spiel ist das jetzt? 30., 29. Spieltag und nicht ein Spiel verloren?
Wir haben 43 Spiele ungeschlagen.
Überleg mal, also zwei davon nur unentschieden.
In allen Wettbewerben.
Und die anderen nur Siege. Ja. Und der letzte, glaube ich, 5-0 sogar noch.
Ja. Sogar in Spanien feiern sie die Mannschaft, ne? Mhm. Neverkusen, ne? Hat das geschafft.
Vizekusen.
Nee, Neverkusen haben die geschrieben.
Test, Test.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Welcome back.
Hallo, liebe Liebenden.
Shabbat Shalom, Motherfuckers. Wir sind back on the track.
Und wir waren vorhin live.
Wir waren vorhin live.
Bei Instagram.
Und für die Nasen, die nicht live waren, verpasst. Hat auch keiner eine Frage gestellt, ne, in der kurzen Zeit.
Auch,
ne?
Aber wir hatten eine nette Konversation.
Du hörst dich irgendwie komisch an.
Ja?
Ja. Also ich meine, an deine Stimme kannst du nichts, aber irgendwie hört sich das blechernd an. Zieh den mal ein bisschen weiter zu dir ran.
Yo.
Sprech jetzt mal.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Jetzt ist besser, oder?
Ja, Baby.
Gut, sehr gut. Ja, willkommen.
Willkommen zu einer weiteren Folge
von
Ruf der Hyäne.
Der / euer Kampfsport-Podcast.
Mit dem unfassbar gut aussehenden heute wieder echt, Digga, ey, das ist ja...
Das ist ein Gi.
Ist perfekt gekleidet.
Fühl mal, fühlt sich wirklich an wie ein Gi.
Ja, choke ich dich gleich ein bisschen, du geiler Hund.
Machst du den Baseball-Choke, ne?
Ja, mit dem Baseball-Choke.
Kannst du den gut, den Baseball-Choke?
Ich kann,
Mal habt ihr gar nicht im Luther Livre.
Haben wir wohl.
Den Baseball-Choke?
Ja, sicher.
Wie macht er das denn, wenn ihr mit oberkörperfrei...
Mit ohne Gi.
Wie denn?
Geht.
Das muss mir gleich mal wirklich zeigen. Das
zeige ich dir gleich.
Naja.
Er sieht auf jeden Fall heute wieder unfassbar gut aus. Ja. Er ist unfassbar ehrlich.
Ja. Und mit dem unfassbar auch extrem gut gelaunten Chris, der, das meine ich jetzt gar nicht negativ, das meine ich wirklich positiv, der gerade von der Frühschicht kommt und trotzdem hier gute Laune für euch Arschlöcher. Oh nein, das wollte ich nicht sagen.
Was ein Penner.
Für euch an den Tag legt. Arschlöcher ist, weil ich komme gleich auf ein ganz bestimmtes Arschloch, zu sprechen, deswegen habe ich jetzt, ich meine damit nicht euch, ich meine, ne,
wir wissen. Komm, ich red mich gar nicht heraus.
Also ich finde euch gut.
Ich auch. Ohne euch würden wir gar nicht hier sitzen.
Ich finde euch voll nett.
Ja, ohne euch würden wir gar nicht hier sitzen. Ich weiß gar nicht, jetzt in welche Kamera ich gucken soll.
Wir würden trotzdem hier sitzen, aber wir hätten wahrscheinlich Alkohol da.
Nein, ganz ehrlich, ey, ich muss wirklich sagen, jedes Mal, und ich will nicht hier wie so ein Duracell-Hase klingen, sondern wirklich, ey, fettes Danke für alle Leute, die immer uns kommentieren. Und ihr wisst, wie das gemeint ist. Und die Leute, die nicht wissen, wie es gemeint ist, sind doch keine realen Hörer. Realen Hörer.
Ja, so, Hörer. So haben wir sofort ein Totschlagargument für euch. Das habt ihr jetzt davon.
Das habt ihr jetzt davon. Wir haben heute ein bisschen was auf dem Programm. Wird wieder eine bunt gemischte Tüte, ja, wie wir im Ruhrgebiet sagen.
Ohne Lakritz.
Für 2 Euro. Damals 2 Mark. Kennst du noch diese silbernen Dinger für 1 Pfennig?
Ja, klar.
Die taten mir auch leid, die Oma hinterm im Kiosk. Die,
ja,
für
aber...
für 1,50 Mark da...
Einmal durch. 3 Schnuller. 2.
Was waren deine Lieblingsweingummi?
Mein Lieblingsweingummi waren tatsächlich damals, was ich heute gar nicht mehr verstehen kann, diese Smileys, diese großen. Ja, die.
Die mag ich gar nicht.
Boah, an so einem Ding wäre ich mal fast erstickt. Weil ich habe die immer komplett im Maul.
Nee, ich habe immer ganz gern die Fallchen, diese lilanen Dinger.
Das sind doch keine Weingummi.
Ja, aber
Du hast gesagt Weingummi.
Okay, Weingummi, dann immer diese sauren Gurken. Ja, am liebsten in grün und rot.
Aber ey, diese Fallchen, ne, habe ich auch total gerne.
Fallchen waren geil, oder?
War geil.
Fallchen waren geil.
Schmecken voll nach Lavendel, ey.
Was ich wirklich vermisse, ist Ed von Schleck.
Echt?
Gibt's nicht mehr.
Nee, weil die Werbung war auch sehr versaut.
Weiß ich nicht mehr. Aber war eine coole Saison. Ed von Schleck mit der runden Brille.
Yeah.
Jetzt kommen natürlich so ein paar und sagen, doch, ich habe Rewe gesehen. Ja, ist aber nicht mehr so wie früher. Da ist irgendwie so Smarty-Scheiß mit drin und so.
Ja, nee, Ed von Schleck war anders. War so ein weißes Eis mit so roten Kringeln.
Ja, und wenn du den rausgedrückt hast, musst du es ganz vorsichtig machen. Lache auf dem Asphalt.
Aber das hat mich nicht gestört. Ich habe mich dann hingekniet.
Das war der Struggle der 80er.
Ja, richtig hartes Zeug.
Ich habe vorhin von dem Arschloch gesprochen. Ist auch kein Arschloch. Ist halt ein Typ, der ein bisschen trollen wollte. Und zwar hat
bei YouTube der.
Bei YouTube.
Alter, warum riechst du dich darüber so?
Nein, ich riech mich nicht darüber auf, aber ich glaube, ich weiß, was er meint.
Ja?
Ich habe mir das jetzt mehrmals durchgelesen. Und zwar war er der Meinung, dass der Titel für unsere Folge 162, Gürtelfarben, die Bedeutung der Gürtelfarben, und dann habe ich geschrieben, im Kampfsport, ziemlich dämlich gewählt waren.
Warum?
So, habe ich den ganzen Tag drüber heute nochmal nachgedacht und habe gesagt, ich weiß, was er meint.
Ja?
Er möchte gern so einen catching Titel haben, der Leute vielleicht verwirrt und zum Klicken animiert. Aber da ist er bei uns an der falschen Adresse. Weil unsere Leute, die das hier sehen oder hören, das sind zielgerechte Leute, die wollen sich nicht mit Scheiß irgendwie befassen. Bestes Beispiel, als ich damals mit YouTube so vor 10 Jahren mal so angefangen habe, so, ne? Da gab es damals Justin Bieber.
Ja, ja,
da klar. Kam der gerade mal richtig raus. Und da habe ich mal einfach ein Video gepostet mit dem Titel Justin Bieber Porno.
Ja.
Und ich frage dich jetzt mal, was glaubst du, also, wie viele Klicks innerhalb von 24 Stunden drauf
waren? Also war richtig viel.
Aber das ist ja so wie, weiß ich nicht.
Fishing for Compliments.
Ja, so, ne? Eine Nutte, die sagt, komm rein, ist so lau, und dann kommst du rein und dann legst du dir die Rechnung hin und sagt dir 150 für den Eintritt.
Ja.
Und so sind wir nicht. Deswegen verstehe ich nicht, was wollt ihr denn für einen Titel haben? Was soll ich denn da?
Nicht ihr. Das ist so eine
Titel. Für Was sollen wir denn für einen Titel nehmen? Wenn es um Gürtelfarben geht, die Bedeutung der Gürtelfarben, was soll ich denn dann da schreiben? Schreibt es mir in den Kommentaren. Was ihr
schreibt.
Wir lernen ja auch gern dazu. Jetzt mal ein bisschen den Flachs beiseite.
Habe ich übrigens drunter kommentiert. Also
er hat sich nicht mehr gemeldet.
Alles an Kritik, also ihr dürft gerne Kritik äußern, um Gottes Willen. Kritik macht uns sogar noch geiler. Und wir werden uns noch mehr anstrengen, weil wir total geile Hunde sind. Wir sind ja beide Wettkämpfer. Ne? Da gehen wir ja so steil drauf. Ne?
Ja.
Da gehen wir direkt nach vorne. Ne? Leg noch 100 Kilo drauf, ich drücke es, Alter, ich mache es.
Apropos Wettkämpfer, ich war gestern mit einem Nachbar hier im Billard spielen in Essen, in so einer richtig verranzten Bude. Da müssen wir mal hingehen. So richtig verranzt. Da zahlst du einen Zehner und kannst den ganzen Tag da abhängen. Kannst alles nutzen. Tischtennis, Dart, Billard. Da ist hier diese Punching Ball. Weißt du, schmeißt 50 Cent rein.
Wie? Da ist im Don't Panic oder was? In Essen.
Don't Panic? Nee.
Neben dem Café Nord.
Nein. Das ist in so einem Gewerbegebiet. Wenn du da reinkommst, du kriegst Panik. Da ist wirklich eine richtig runtergekommene
also
Halle.
Also doch Panik.
Ist schon ganz geil. Auf jeden Fall waren wir gestern beim Billard spielen und dann habe ich die ersten 2 Runden gewonnen.
Ja.
Und war ich überrascht von mir, weil ich mit meiner Dyskalkulie, so, ne, mit gerade so irgendwie welche Winkel mit dem Auge berechnen, ist ganz, ganz hart bei mir. Und dann auf einmal kam eine Perle rein und die war gegenüber vom Tisch. Und im Ich muss jetzt nicht erklären, ey, mein Gott, ey, ich bin verheiratet, ja, aber gucken kann man Mann, ne? Und ich bin Mann. Und wenn sie sich dann so ein bisschen rüberbeugt, dann guckt man schon mal so rüber. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal, die nächsten zwei Spiele habe ich wieder verloren. Und da habe ich innerlich, war ich schon ein bisschen angepisst und habe gedacht, ey, jetzt konzentriere dich mal. Kann ja nicht sein, dass du dich da so von ablenken lässt. Ich war jetzt nicht wie so, ich habe jetzt nicht da gesabbert.
Voll der Stelzbock.
Aber da kam jetzt gerade, nein, doch nicht so. Aber manchmal guckt man so rüber.
Stelzbock.
So, und dann kam das, was du gerade gesagt hast. Ja. Dann kam das in meinem Kopf durch, dann habe ich mich genau konzentriert und dann
hat er auch wieder. Also habt ihr beide Spaß gehabt und du hast in der Zeit, wo du verloren hast, eigentlich auch noch Spaß gehabt.
So, deswegen. Also wie gesagt, wir lernen gerne dazu und wir sind zwei ältere Herren im mittleren Alter.
Ich nicht.
Und wir sind mit dem Internet nicht so per Du wie vielleicht einige von euch. Deswegen sagt uns mal, wie hättet ihr den Titel genannt? Und vielleicht verstehe ich dann so ein bisschen die ganze Maschinerie.
Ja, wir sind echt so oldschool. Wir müssen uns
so einen
Social Media Manager besorgen, ja, wahrscheinlich. Ne?
Ja. Wir müssen erstmal Kameras haben.
Wenn wir die Kameras haben von dem nächsten Gehalt, dann Social Media.
Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe wirklich auch, bevor ich die Folge hochgeladen habe, wirklich überlegt, wie nenne ich die Folge. Und da habe ich schon überlegt, irgendwas Geiles zu schreiben. Aber was willst du denn machen? Das ist ein Gürtel im Kampfsport. Was soll ich schreiben? Na, egal.
Also Gürtel im Kampfsport,
genau.
Wir hatten so, jetzt nicht so viel
Sex. Wir bleiben aber nochmal kurz weiter beim auf YouTube, denn jeder kennt Montana Black. Hast du schon mal Videos von Montana
Black? Ich kenne Montana Black nicht.
Er ist wirklich ganz unterhaltsam.
Ja?
Er ist wirklich
was
ganz
macht
gut.
Denn der?
Das streamt. Aber ist wirklich unterhaltsam. Ist wirklich
was streamt der denn?
Er streamt, wie er spielt und wie er irgendwie, jetzt ist er durch...
Wie so zocken?
Ja, pass auf, ja, auch. Jetzt ist er letztes Jahr ist er im Sommer durch Berlin gelaufen, durch die Millionenviertel und dann steht er da am Anfang und sagt, boah, ich bin gerade aus dem Taxi ausgestiegen, ich muss erstmal scheißen. Ne? Und ich habe aber kein Klopapier. Also man muss dabei gewesen sein, um da jetzt drüber zu lachen. Aber pass auf, worauf ich hinaus will, wir sind ja auch auf TikTok unterwegs. Und ich habe dann ein Video gesehen von einem Gast, also erstmal ein Ausschnitt aus Montanas Video, wie er durch dieses Millionenviertel in Berlin läuft.
Millionärsviertel,
habe ich Millionenviertel gedacht. Ja, ja. Millionärsviertel
in
läuft.
In Berlin wohnen ein paar Millionen.
Und das ist aber nicht von ihm hochgeladen worden, sondern das hat irgendein Typ aus seinem Stream geschnitten und hat es dann veröffentlicht. Und die Kommentare waren ja, boah, die wollten ja wirklich lynchen.
Warum?
Pass auf, ich erzähle, worum es geht. Er läuft im Sommer durch dieses Millionärsviertel und dann kommt auf einmal, und er redet so, und hier ist ein Haus, das ist auch schön. Und dann auf einmal kommen zwei Typen barfuß an mit dem gleichen Shirt und sagen, was er hier zu suchen hat. Und ich denke mir so, ey, den einen kenne ich doch irgendwo. Und dann fällt mir auf, das ist der Manuel Werling, mit dem ich mal eine Folge hatte. Kommt aus Berlin.
Ja.
Und der hat eine eigene Stuntfirma, der hat doch mal bei John Wick mitgespielt, ist ein deutscher Kampfsportler und ist wirklich gut drauf. Und dann sehe ich ihn im Video, ich denke, krass, was macht er denn da? Und dann merkst du, wie Monte so die Kamera runtermacht, weil er Schiss bekommt. Oder was heißt, da kommen gerade sechs Mann auf ihn zu, ne? Der eine hat sogar einen Knüppel in der Hand. Und dann sagt er so, was machst du hier? Und dann sagt der Monte, ja, ich gehe hier spazieren. Und dann sagt er, ja, aber mit der Kamera, was soll das? Ja, ich streame hier, ne? Ich unterhalte mich mit meinen Leuten im Chat. Und dann sagt er, wie heißt du? Und dann sagt er, ich bin der Montana Black. Und dann sagt er, dann sagt Manuel wieder, ja, du kannst ja vorbei, aber du musst Kohle zahlen. Und dann bricht das Video ab. Und dann denke ich mir, boah, was eine arme Wurst, der Manuel. Also schreibe ich.
Alles gescriptet?
Nein. Also,
ja, sicher.
Ja, hör zu. Also schreibe ich ihn an. Ich sage, Manuel, warst du das da in dem Video von Montana? Und dann hat er gelacht und sagte, ja. Ich sage, war das gefaked? Und dann sagt er, nein, war nicht gefaked. Und dann wollte ich aber jetzt wirklich in dem Moment schreiben, was ist denn nicht mit dir in Ordnung, dass du sowas machst, ne? Und dann hat er gesagt, er ist durch dieses Milliardärsviertel gelaufen und da der live im Stream war, hatten Leute ihn angerufen, hatten gesagt, ey, der läuft durch deine Straße. Und dann sind
durch deine Straße?
Ja, er wohnt da. Und dann sind die da
raus. Millionärsviertel?
Ja, ja, die haben dann eine Wohnung angemietet.
Auch der feine Herr.
Mit seiner Firma.
Der feine Lord.
Ja, die wohnen da mit sechs Mann oder so. Und dann ist er raus und hat ihn geprankt. Und hat mir dann auch nochmal den Link von Montana Black geschickt, der 18 Minuten länger ging und dann hat sich das natürlich alles aufgelöst und Montana Black ist sogar bei denen auf der Gästetoilette kacken gegangen. So viel dazu. Aber das zeigt mir auch wieder, glaubt nicht immer alles, wenn ihr irgendwie so abgeschnittene Videos seht. Am Anfang war ich echt so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ey, du kleiner Penner, das hätte ich niemals von dir gedacht,
ja,
dass du hier so Schutzgeld auf einmal
reintragst.
Verstehst du?
Ja.
War gut. Fand ich schön.
War ein guter Prank.
War ein guter Prank, ja.
Okay.
Ja. Ansonsten, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Achso, YouTube, ja.
Witziger Typ, dieser Manuel.
Ja.
Manuel, du bist ein witziger.
Na, ist auch ein ganz netter.
War da ein Farbiger dabei?
Er ist Asiate.
Nee, war da ein Farbiger auch dabei? Weil Aristo Lewis hat nämlich auch bei John Wick gespielt und Marie Maroon ja auch.
Er ist ein bisschen dunkler, hat lange Haare.
Nee, Aristo Lewis hat eine Glatze und einen Bart und so.
Ich weiß, das ist
genau wie bei 60 Minuten.
Ja,
ne?
ja, genau. Der mit dem Kimbo Slice Haarschnitt, ne?
Genau.
Nee, der war nicht dabei.
Weil ich dachte, die kennen sich mit Sicherheit.
Bestimmt. Die kennen sich alle untereinander. Das ist so eine Stunt-Crew auch.
Ja.
UFC 300, hast du gesehen?
Ja.
Krasse K.O.s?
Also ich habe Ausschnitte gesehen. Ich habe nicht den ganzen Stream gesehen, weil ich sehe nicht ein, der Zone da noch immer extra was in den Arsch zu blasen.
Eine Frechheit.
Habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ist nicht meins.
Früher konntest du das so gucken bei der Zone.
Ja. Deshalb, nee, mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Natürlich, absolutes Highlight. Ist ja jetzt bei YouTube, Instagram und wo auch immer schon breit getreten worden, bis zum geht nicht mehr. Aber tatsächlich, Max Holloway gegen Justin Gaethje.
Hast du das?
Erstmal, ey, what a hell of a fight. Also wirklich, wirklich ein wahnsinniger Kampf. Und jetzt muss man auch noch sehen, Justin Gaethje hat am Anfang mit dem Spinning Kick sofort die Nase gebrochen gehabt, ne? Und dann noch weitergekämpft. Ey, der Typ ist wirklich eine Maschine. Und dann dieser Respekt, den die haben, das fand ich noch viel, viel geiler als den Kampf an sich, diesen Respekt, den die vor sich haben. Und vor allen Dingen, der eine, wenn du gewinnst, kannst du ja sehr generös sein und alles klar. Ne? Aber Justin Gaethje war genauso. Und der, sein Trainer, ich gucke mir ja mal die Road to UFC an, wenn die da trainieren. Das ist schon eine geile Truppe, die da haben. Und das ist schon mal lustig anzusehen. Das ist schon ganz cool.
Hast du denn, als der K.O. passiert ist, auch so reagiert, wie momentan alle reagieren? Können wir darüber mal drüber sprechen? Ist das jetzt so ein Hype geworden oder so? Was alle machen jetzt Joe Rogan nach? Dieses Überreagieren?
Nee, das ist so typisch amerikanisch.
Ja, aber viele Deutsche machen das jetzt nach.
Ja, aber gut, das ist halt typisch amerikanisch und so.
So hast du nicht reagiert, ne?
Ey, das war jetzt klar. Also mir war klar, entweder passiert da gar nichts oder einer fällt.
Nee, ich rede davon, wenn du jemanden siehst, der K.O. geschlagen wird. Sagen wir mal, so spektakulär wie jetzt bei Max Holloway.
Ja.
Machst du dann auch so...
Oh, ist typenabhängig. Man sagt schon mal,
ja.
Ne? Oder so, ne? Das macht man schon.
Aber mal. Du drehst nicht am Rad und dir bleibt die Luft weg, oder?
Ja, nein. Ich bin ja mehr so in mich gekehrt. Ich bin ja mehr so introvertiert. Deshalb.
Ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Sehr viele, auch deutsche Moderatoren, die das.
Ehrlich?
Ja.
Das ist wahrscheinlich so ein Must-Have oder so.
Weiß ich nicht. Ich meine, sorgt natürlich auch so im Internet für ein paar Memes, ne?
Ja.
Wenn du ein Video von dir hast, wie du. Was?
Ja, können wir nächstes Mal auch mal machen. Ich lass ihn mal locker einfliegen und du... Wow!
Wir kommen gleich zu der ZDF-Doku. Ich habe aber noch was. Und zwar habe ich noch mal die Tage drüber nachgedacht, als ich ein Special von Khabib gesehen habe. Und ich werde jetzt
auch... Ich habe gelernt, der heißt Khabib.
Khabib. Khabib oder Khabib?
Khabib.
Khabib. Als ich ein Special von Khabib gesehen habe... Da habe ich auch, glaube ich, eine Story geteilt mit der richtig geilen Techno-Mucke, wobei ich normalerweise nicht so auf Techno stehe, aber das hat richtig gepasst. Und mir ist dann mal so eingefallen, oder ich habe mal, wie gesagt, ich hatte mir da einen auf die Lippe gelegt und war da sowieso in anderen Sphären unterwegs und dann erweitert sich so mein Universum. Und dann habe ich mal so überlegt und dann bin ich zu der Conclusion gekommen. Und wenn ich das jetzt sage, kann das sein, dass ich jetzt nicht einen Shitstorm auslöst, aber bestimmt mit Sicherheit ein paar einige verärgern werde und einige werden sagen, das ist gerade irgendwie, du bist gerade kontrovers. Ich glaube, da stehe ich hundertprozentig jetzt sogar zu,
ja.
Du nimmst ein Krav Maga Black Belt, 5., 6., 7., 8. Dan und einen Khabib und ich sagte, Khabib geht da als Gewinner locker raus. Deswegen sehe ich mittlerweile Krav Maga nicht mehr als Selbstverteidigung an, als effektive Selbstverteidigung, wenn es um Kampf geht. Tut mir leid.
Ja, sind beides Profis. Wenn einer so einen hohen 6., 7. Dan Black Belt hat, ist er ein Krav Maga Profi.
Aber ich glaube nicht, dass er mit so... Aber dann müsste das mit jemandem...
Khabib ist auch ein Ausnahmeathlet. Er muss einen Ausnahmetrainer nehmen. Ich kenne mich am Krav Maga, aber es gibt ja mit Sicherheit einige richtige Tiere, die auch noch im Soldatendienst sind. Oder
aber ich glaube nicht, dass sie gegen Khabib aufnehmen können. Tut mir leid.
Chris,
sei ehrlich.
Ich bin total parteiisch.
Ich bin immer pro MMA. Ich habe letztens auch wieder ein Video gesehen von einem Anbieter, der Krav Maga macht. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und dann waren da sehr viele, das sind natürlich Anfänger, alles schön und gut. Gelb, Orange, Grüngurte dabei, Frauen, Männer, Erwachsene. Und dann haben die da auch ein Pratzentraining gemacht. Und ich schwöre dir, jemand, der bei euch trainiert, ein halbes Jahr, klatscht die locker weg.
Glaube ich auch.
So. Und da stellt man sich die Frage, ist das verschwendete Zeit? Ich meine, zum Auspowern und zum Selbstbewusstsein ist Krav Maga mega geil. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass Krav Maga eine gute Selbstverteidigung ist. Und jetzt sagen viele, ja, widerspricht sich, weil du lehrst ja auch Selbstverteidigung. Ja, und deswegen stehe ich gerade im Konflikt mit mir selber, weil ich nicht mehr daran richtig glaube. Wir hatten da damals schon mal mit dem Thorsten, wo ich gesagt habe, ich bin da gerade so, das Feuer ist erloschen.
Ja, ja.
Und ich bin dann auch ganz ehrlich mit mir und ich bin dann der Meinung, das Thema ist durch. Und mich kann keiner jetzt momentan davon überzeugen.
Ja, wie gesagt, diese Geschichte hatten wir letztes Mal schon, wenn wir immer mal wieder haben. Ja, du kannst Techniken lernen. Ja, das ist alles. Das ist auch für Wettkampfsport. Du kannst im Karate, du kannst im Boxen, du kannst im Kickboxen, du kannst die Technik lernen. Aber kämpfen lernen ist noch was anderes. Das heißt, ich muss einstecken und ich muss austeilen und ich muss mal durch ein richtig tiefes Tal gehen und mir muss mal richtig scheiße gehen. Und das ist aber auch eine Sache.
Da kriegst du beim Kraft mal gar nicht hin.
Ja, aber du musst auch, wenn ich den monetären Effekt sehe, ich kann jetzt nicht einen Familienvater, der mit 40 leicht untersetzt mit einem.
Da muss ich ihm dann aber von vornherein sagen.
Mit einem BMI von 29, der will sich verteidigen. Dann kann ich sagen, der brauchst du nicht, bei dir nützt das nichts, du bist eh ein Opfer. Hat ja keinen Sinn. Die lernen ja trotzdem was.
Ja.
Ja, aber wenn es nur ein bisschen Selbstbewusstsein ist.
Ja, das meine ich ja.
Ja, aber du triffst ja nicht.
Aber es ist nicht eine Effektivität.
Du triffst ja nicht jedes Mal auf einen Profi.
Nee, aber MMA wird mehr und immer mehr trainieren, MMA. Und dann bin ich hier ganz ehrlich. Ich habe letztens, ich glaube, du hast das geteilt oder geliked, die UFC 7. Die Anfänge, wie schnell die ausgepowert auch waren, ne, ist mir auch mal aufgefallen.
Mhm.
Aber du hast dann gesehen, da sind wirklich alle gegeneinander angetreten und dann kam einer aus Brasilien mit einem weißen Gi um die Ecke und hat allen gezeigt, was Sache ist.
Ja, jetzt muss man nur sagen, das Regelwerk war auch hart auf die Gracies geschnitten.
Ja, klar. Aber trotzdem, du hast gemerkt, was effektiv ist und was nicht.
Kein Zeitlimit und so. Ja, das ist so, was so pures Grappling kann. Wenn kein Zeitlimit ist, kannst du noch so stark sein, du musst in dem Moment Ground and Pound, du musst ihm die Arme wegnehmen, du musst die Kopfstöße vermeiden, indem du sehr nah an ihm dran bist, Best Distance, No Distance in dem Moment und kontrollierst deine Hüfte, musst natürlich ein bisschen Ausdauer und Kraft haben, gar keine Frage. Und dann irgendwann, egal wie kräftig der ist, ist er mal ausgegast. Krass. Als nicht trainierter Kämpfer.
Ja, und ich sag dir, das lernst du nur, wenn du sowas machst wie MMA. Wenn du wirklich in einem Wettkampf gehst. Muss doch nicht mal MMA sein, aber wenn du, sagen wir mal, Muay Thai machst oder so.
Und du
sparst richtig. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Vollschutzanzügen, wo einer drauf auf einen zurennt und ich gebe ein paar Faustschläge und renne weiter. Ist schön und gut, aber damit bestehst du keinen Kampf mehr.
Ja, das ist halt.
Und wenn du dich für den Notfall Wattmann wirst, dann musst du doch ganz ehrlich zu dir sein und sagen, Selbstverteidigung schön und gut, aber mich allein auf Krav Maga oder auf eine Selbstverteidigung zu verlassen, bringt das nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst und ich spreche jetzt einfach mal dagegen, obwohl ich dazu unterschreibe.
Warum unterschreibe ich doch? Ja. Hast du Schiss, dass Leute auf dich
zukommen? Nein, weil ich der Meinung bin, dass es tatsächlich auch sehr gute Geschichten gibt, wenn es um Prävention geht, um Vermeidung von der ganzen Geschichte.
Keine Frage.
Ne, wie kann ich sowas? Und ich lerne da Prinzipien und das ist eben auch, glaubst du, im MMA gibt es auch genug Pfeifen. Dieses Video, was der letzte Mal drunter geschickt hat, ich bin ein MMA-Kämpfer. Es gibt auch in jeder anderen Sportart Leute, die das nicht ernsthaft betreiben. Ich bin der Meinung, wie gesagt, es gibt keinen schlechten Sport, gibt nur schlechte Kämpfer und du musst halt kämpfen lernen. Ist egal, in welchem, ob das jetzt Tai Chi Chuan ist, Ninjutsu oder irgendwas, du triffst irgendwann einen, der diesen Kampfsport, diese Kampfguts betreibt und das ist ein Tier. Der wiegt vielleicht wie Sammy Schild, 120 Kilo. Ne? Und kann vielleicht nur 5 Techniken, aber die kann der richtig gut. Und damit haut er dich um. Weil du den vorher nicht erwischt.
Aber bleiben wir jetzt nochmal bei Khabib. Ich hab's gelernt. Bleiben wir nochmal bei ihm. Ein guter Muay Thai-Kämpfer.
Ja.
Keine Chance gegen den.
Und das sehe ich nicht so.
Warum?
Ja, weil ein Ellbogen reicht oder zwei.
Ein Ellbogen reicht,
oder
aber,
Knie.
Aber er geht direkt
ja,
und nimmt den Takedown.
Ja, du hast recht, aber geht vielleicht von...
Er hat mehr in seiner Werkzeugkiste, das will ich damit
ja,
sagen.
Ja, voll. Wie gesagt, ich bin immer pro MMA. Ist gar keine Frage. Aber ich bin nicht so blauäugig zu sagen, oh, den mache ich jetzt so weg. Ich sehe solche Sachen auch so, wenn ich irgendwie Theater bekomme irgendwo und denke so, ja, interessant. Ist egal, wie der Typ aussieht oder so. Ist interessant eben. Du weißt ja nie, wie der ausgeht. Ob der jetzt irgendwie noch ein Messer zieht oder da kommen noch zwei Kumpels hinter der Sträucher vor oder was. Oder nimmt eine Flasche, einen Aschenbecher oder irgendwas. Keine Ahnung. Und ich habe aber auch gelernt, dass es manchmal reicht, wenn du dir eine richtige fängst und dann wirst du dizzy und dann kriegst du noch zwei, drei und dann wartet.
Also ich sag mal so, ich rede jetzt über High Black Belts im Krav Maga. Natürlich wissen die sich zu verteidigen. Natürlich wissen die auch, wenn sie wirklich High Rank Belts, Black Belts sind, wie man kämpft. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Chancen geringer sind, wenn sie gegen einen Profikämpfer aus dem, ja, sagen wir mal jetzt, wir bleiben jetzt mal beim MMA, weil für mich ist momentan nichts effektiver als MMA, weil MMA wirklich alles beinhaltet: Boxen, Treten, Grappling. Wenn sie dann auf einen Profikämpfer aus dem MMA-Bereich treten. Ja, also ich glaube, dann kommen die wirklich ins Straucheln. Und ich weiß, was ich sage. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit, auch die ganzen Jahre über gedacht habe, das sind Leute, die haben geile Supertechniken und die kommen aus dem Krieg und aus dem Militär und was weiß ich nicht. Kann gut sein, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht.
Ja, wie gesagt, das wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, ja, wenn du MMA-Kämpfer gehst, gewinnst du jeden Kampf. Das ist ja so.
Das sowieso.
Ne? Mein Mindset ist ja immer, kann ich jeden Kampf gewinnen, das ist mir völlig bewusst, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der andere sich lange daran erinnern wird.
Ja.
Das Ziel muss einfach sein, überleben, gewinnen. Und das ist eine Frage vom Mindset auch. Das ist ja nicht mal, wenn einer überhaupt gar nicht trainiert und einigermaßen Körper hat, von Geburt an mitgegeben. Wir hatten ja schon hier, wie ein Lukas hier, Rukai, der war ja sowas von mega kräftig und so. Das war ja auch mal immer total schwer mit dem. Und als er dann richtig was gelernt hat, war das schon auch schon im Grappling so gut wie gar nicht mehr möglich. Mal ein Glücksgriff, wenn du mal erwischt hast. Der war nicht nur besonders kräftig, der war auch technisch sehr gut.
Aber wenn wir jetzt nochmal, ich muss nochmal drauf zurückgehen, aber wenn wir jetzt nochmal ehrlich sind.
Ja.
Du, da kommt jemand und sagt, ich möchte gern lernen, mich selbst zu verteidigen. Jetzt hat er zwei Optionen.
Ja.
Krav Maga, sagen wir, bleiben jetzt mal beim Krav Maga und MMA.
Ja.
Und du sagst ganz ehrlich, du kannst Krav Maga machen, aber ich schwöre dir, in einem Jahr wirst du weiter sein im MMA und mehr dich lernen zu verteidigen als in Krav Maga.
Ich hatte den Vergleich, ja. Zu mir sind Kämpfer gekommen, die haben vorher Krav Maga gemacht, oder Leute gekommen, die haben vorher Krav Maga gemacht und sind zu uns gekommen und standen da mit runtergelassener Buchse im Platzregen.
Mhm.
Hatte sich auch privat so ein bisschen noch mit Grappling beschäftigt und hat dann gesagt, boah, das ist krass hier. Ja, weil wir trainieren anders.
Ja.
Das ist also, wir trainieren, unser Hauptbusiness ist Kämpfen.
Ja.
Wir kämpfen die ganze Zeit.
Alles andere, die Theorie kannst du aus dem Internet ziehen.
Ja.
Und so Kurse auch, pass auf, versteht mich nicht falsch, ne? Natürlich kann man Krav Maga machen, aber ich finde, als Basis, also 80% musst du wirklich dich einem Kampfsport anschließen, wie Muay Thai, wie, weiß nicht, MMA.
Na, du musst halt
Vollkontakt,
einen Vollkontakt-Kampfsport finden. Und das kann
wo
ja
du dich wemsen
kann ja Krav Maga sein. Ne, da wird ein Umdenken stattfinden, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich muss ja eine Menge abdecken. Ne, das heißt, ich kann ja jetzt eine Oma nicht sagen, komm, jetzt mach jetzt hier einen Trip-Takedown und dann gehst du in die Mount und dann verballerst du in die Ellbogen oder was. Das funktioniert ja nicht mehr. Man muss auch gucken, was geht körperlich noch.
Mhm.
Und sich ein bisschen zu verteidigen, ist auf jeden Fall besser, als sich gar nicht zu verteidigen.
Klar. Deswegen sage ich ja, das fördert ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein und besser das machen, als gar nichts machen.
Ja, ja.
Völlig klar.
Also,
nur für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, seit 2 Jahren beim Krav Maga sind und der Meinung sind, das ist der übelste Shit, lasst mich euch sagen, nein, ist es nicht. Also es ist nicht das Effektivste.
Nein, ihr könnt aber ein Crosstraining machen. Geht mal woanders hin, boxt mal, macht mal Thai-Boxen, Kyokushinkai, Kickboxen, MMA, Grappling, Ring. Macht einen Kampfsport, wo gekämpft wird. Ganz einfach.
Mhm.
Und dann verändert deine Sichtweise. Gar keine Frage. Ändert dein Mindset und stellt ein paar Dinge richtig auch.
Definitiv.
Ne, weil das ist ja gestern, wie zum Beispiel gestern ein Uchimata gezeigt. Ne? So, und jetzt habe ich aber dann gesehen, wie zwei Jungs den Uchimata trainiert haben. Und der andere hat sich einfach irgendwie so komisch ausgedreht, weil ich vorher noch nie gesehen hatte. Ich sage, da machen wir jetzt mal weiter. Wenn das passiert, machen wir das. Das ist aber wie allen, du musst immer Plan A, B, C, D, E, F, G haben. Und das dauert dann auch ein bisschen, bis man sowas abrufen kann.
Ja, wie gesagt, das war mein Take und ich erwarte natürlich jetzt nicht, wie gesagt, nochmal.
Mic Drop.
Mic Drop würde ich jetzt nicht sagen, weil es keine Brandrede oder so, aber wir erwarten jetzt nicht, dass wir jedes Mal von euch irgendwelche Kommentare dazu bekommen. Ihr könnt uns gern schreiben, wie gleich Robin Lenke geschrieben hat zu der letzten Folge, aber es ist unsere Meinung.
Ja.
Ihr könnt sagen, ja, sehe ich ähnlich. Ihr könnt auch sagen, nee, sehe ich nicht ähnlich und wir sind mit beiden fein. Ja. Ne? Also, wie gesagt, ist unsere Meinung und kann auch sein, dass ich im Jahr wieder anders denke, glaube ich nicht, aber kann sein. So,
ja,
wir haben.
Poliere ich dir halt mal ordentlich die Flasche in deiner Garage, dann werden wir das ja sehen.
Wir haben zur letzten Folge uns sehr lang unterhalten, was Schwarzgurt angeht, wie viele Jahre zum Schwarzgurt. Und dann haben wir noch aufgerufen, wenn ihr den Schwarzgurt habt, lasst uns doch mal gern wissen, wie lange habt ihr dazu gebraucht. Und da hat sich der Robin Lenke auf Instagram gemeldet und er schreibt, ich muss jetzt mal ein bisschen den Laptop ranholen.
Grüß dich, Robin.
Und er schreibt, hi, zu eurer Folge mit den Gürteln. Ich mache seit 19 Jahren Karate, mittlerweile leider nicht mehr so oft in der Woche. Hab den Schwarzgurt nach 12 Jahren gemacht und war circa 8 Jahre Trainer. Ich komme nicht aus dem Shotokan. Wir machen einen okinawanischen Stil. Stile sind eine Illusion, schreibt er. Mein Gedanke zum Junior-Dan für Kinder. Das war auch ein gutes Thema. Da sind sehr viele Meinungen auseinandergegangen, habe ich auch
voll
gesehen. Ne?
Voll, ja.
Mein Gedanke zum Junior-Dan für Kinder. Wenn man es macht, sollte man die Person im Erwachsenenalter neu einstufen. Es geht auch um Kraftübertragung und Selbstverteidigung. Das haben Kinder oft einfach nicht so ganz drauf. Übrigens, soweit ich weiß, ist das Taekwondo ursprünglich aus dem Karate entstanden. Laut Wikipedia, liebe Grüße. Das war so ein Ding, ne? Mit den schwarzgurten Kinder.
Ja, klar. Wie gesagt, du hast deine Meinung dazu, ich hatte meine Meinung dazu. Also ich würde mich damit tatsächlich schwer tun. Ich würde wahrscheinlich andere Farben nehmen.
Ja.
So als Higher Belt, so vielleicht mal wirklich so.
Stefan Shaw schreibt auf Instagram, schöne Grüße, Stefan. Der hat auch schon, glaube ich, öfters mal geschrieben.
Der hat öfter mal geschrieben. Ja. Guter Mann.
Guter Mann. Für den schwarzen Gürtel im Kickboxen habe ich circa 7 Jahre gebraucht, wobei ich 2 bis 3 Mal die Woche ins Dojo gegangen bin. Bei der Prüfung war ich, glaube ich, 41.
Hey, Respekt,
Respekt, Digga. Vom Blau- zu Braungurt musste ich in der Prüfung auch die Gruppe anleiten und als Braungurt durfte ich auch bestimmte Aufgaben im Training übernehmen, aufwärmen mit der Gruppe oder ähnliches. Nach der Prüfung zum schwarzen Gürtel erklärte der Trainer uns, dass der schwarze Gürtel immer ein Anfang von etwas ist. Nun sei es an mir, zu schauen, in welche Richtung es nun geht. Trainer werden, andere auf Kämpfe vorbereiten, eigene Elemente zu entwickeln oder gar Senioren die einfachsten Schläge und Tritte beibringen, damit diese fit bleiben und auch körperlich mit sich selber im Kontakt bleiben.
Ein guter Ansatz.
Ja, ganz egal. Hauptsache das eigene Wissen und Können nicht verrotten lassen und andere unterstützen. Der schwarze Gürtel ist immer auch soziale Verantwortung. Das finde ich eigentlich ein ganz guter Satz.
Ja. Finde ich auch, kann ich so unterschreiben, ja.
Der schwarze Gürtel ist meiner Meinung nach eine Art Grundausbildung und der Weg, der danach kommt, ist sehr offen. Was auch immer die Farbe Schwarz als Metapher für Lehre und Neuanfang ziemlich gut beschreibt. Es ist schon lustig, was Menschen über den schwarzen Gürtel denken. Von alter Meister mit langem Bart, der den ganzen Tag meditiert, bis Kampfmaschine. Es ist alles dabei. Oss und viele Grüße, Stefan Shaw.
Ja, schöne Grüße zurück und ein sehr gutes Statement.
So, und dann habe ich, glaube ich, noch einen. Nee, das war's. Die anderen habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Ja, da ging die Meinung auseinander.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen im Kontext sind wir eigentlich alle so 50-50, ne?
Ja.
Was das angeht. So, wir kommen zur ZDF-Doku. Ich habe Folge 1 gesehen, Folge 2 angefangen und dann leider nicht mehr weitergeguckt. Chris hat sie alle 3 geguckt.
Yeah.
Soll ich anfangen mit Folge 1 und du erzählst Folge 2, 3?
Mach du
mal. Es gibt für die es noch nicht wissen, es gibt bald auf ZDF eine dreiteilige Doku.
Am 19. soll die kommen.
April? Okay, am 19. April, das heißt, wenn ihr die Folge jetzt seht, ist die wohl schon online in der Mediathek abrufbar für maximal 2 Jahre. drei Folgen A, 45 Minuten über deutschen MMA-Sport oder deutsche MMA-Kämpfer hier in Deutschland. Und ich habe die erste Folge gesehen und mir ist direkt aufgefallen, also ich musste einmal kurz Pause machen und dann habe ich gedacht, die habe ich doch schon mal gesehen. Katharina Dalista auf dem Weg zur Arbeit, auch mit dem Tigerpulli. Und dann ist mir eingefallen, nee, es gab schon mal so eine ähnliche Folge, auch wie sie am Computer sitzen, auch wie sie von ihrem Sport, was ist das, Sport, nicht Psychologin, Sport?
Management.
Management, Kauffrau irgendwie.
Nee, Sportmanagement, Agentur, da arbeitet die.
So, da arbeitet die und da, es gab mal eine Dokumentation, die war so ähnlich.
Ja, ich meine, gut, die hat ja immer noch den gleichen Job.
Ne? Ja, natürlich. Aber ich habe gedacht, erst im ersten Moment, na nun, das habe ich doch schon mal gesehen. Und dann habe ich die Folge weitergespult und was mir so aufgefallen ist, also für mich, wie gesagt, ich habe jetzt nur Folge 1 komplett gesehen und 2 angefangen. Chris kann gleich ein bisschen tiefer reingehen, weil er ist eine andere Meinung. Für mich war es jetzt nichts Neues unter der Sonne. Für Leute, die aus dem MMA kommen, fand ich die Folge jetzt nicht besonders bereichernd. Also für Leute, die so Fans sind von Katharina Dalista zum Beispiel, ich nehme sie jetzt mal als Beispiel, da waren noch 2 andere dabei, die wissen ganz genau, wo sie trainiert und wie sie trainiert und wie das alles so abläuft. Also in der ersten Folge wird auch sehr viel an Regelwerk erklärt und wie das mit dem Gewichtmachen abläuft und. Was mich dann so zwischendurch so ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, war die Stimme, die dann immer manchmal aus dem Off kommt von dem Typen.
Das fand ich allerdings auch.
Das ist der Typ quasi, der auch sagt, und in dieser Hütte hat der Mörder auf sein Opfer getroffen. Also so, ne, dieser Typ spricht dann und erklärt dann die Regeln im MMA, wobei auch nicht 100% korrekt zum Teil. Für mich war das jetzt eine Reportage oder eine Doku für Leute wie der Manfred oder die Hildegard, 55, 60, 70, die zu Hause sitzen, tut mir leid, Chris, die zu Hause sitzen, haben mit Sport überhaupt nichts am Hut, sitzen auf der Couch und sagen, ach, guck mal an, das sind diese Käfigkämpfe, von denen jeder spricht. Also mich hat die Folge nicht so gecatcht und für mich war das so ein Eindruck, dass sich da ein junges Autorenteam irgendwie getroffen hat und haben gesagt, wir machen mal eine Doku über MMA, ist sowieso momentan im Kommen und was mir auch aufgefallen ist, sehr viel Octagon. Ich weiß nicht, ob da eine kleine... Ne? Nee. Chris sagt nein. Nee. Also in der ersten Folge war sehr viel von Octagon zu sehen und ja, die Kämpfe... Also wie gesagt, für mich hat es jetzt nicht so...
Okay, abgeholt. Pass auf, fange ich mal an. Erstmal die Doku.
Ich lehne mich zurück.
Die Doku heißt Fight Hard, Fight Fair. Ne? Und ich finde das völlig in Ordnung. Nice, okay. Ich bin komplett anderer Meinung als Rufen.
Ja.
Das Publikum ist natürlich ZDF-Publikum. Ne? Mhm. Also das ist so öffentlich-rechtliches Fernsehen. Die meisten, die ich kenne, die bei mir trainieren, die in den 20ern sind, die gucken gar kein öffentlich-rechtliches mehr. Die streamen alles nur noch. Mhm. Deshalb ist es, ich finde, MMA wird da sehr, sehr positiv dargestellt.
Das stimmt.
Also extrem positiv dargestellt.
Da gebe ich dir recht.
Jetzt muss man sagen, da sind als Protagonisten, ich muss mal ablesen, Nico Samsonice, ein Deutscher mit seinen Eltern haben georgische Wurzeln. Dann hier dann der Betreiber vom Sayato-Gym, der Amir. Amir, tut mir leid, dass ich deinen Nachnamen nicht ausspreche. Also mein Name ist schwierig, aber deiner, Alter. mit Kathi Dalista, ne, klar, weil es geht so um Berlin, um Sayato-Gym und eben um Frankfurt, ums MMA-Spirit. Ne? Nils Schnegel kommt zu Wort.
Daniel Weichel.
Dann Gregor Herb, den wir letztes Mal schon bei Octagon interviewt haben.
Schöne Grüße.
Der hat ja das Fight Bros in Freiburg, das Gym. Also liebe Grüße dahin auch. Ne? Und bei dem hat der Nico angefangen. Dann ist Samir Zarabi, ist ein Afghane, der 2015 aus Afghanistan geflohen ist, hier nach Deutschland mit der Familie. Und David Balwski, ne, das ist ein Farbiger, ein Schwergewichtler.
Schwarzer.
Ein super sympathischer Typ. Heißt er Schwarzer?
Ja,
sag Farbiger. Ja. Ist mir egal. Ich hoffe, der verprügelt mich nicht, weil der Typ ist ein richtiger Schrank.
Auch aus Frankfurt.
Ja. Ist ein Frankfurter auch im MMA-Spirit. So, die stellen auch mehrere, weil der Rufen gerade sagte, Octagon. Also in der ersten Folge ist sehr Octagon-lastig, weil halt Katharina Dalista halt da kämpft. Mhm. Und in der letzten Folge ist aber auch Daniel Weichel. Und zwar hauptsächlich Daniel Weichel.
Sein letzter Kampf.
Und Anna Gaul. Anna Gaul ist eine angehende Ärztin an der Charité in Berlin, die feine Dame. Mhm. Da war ich schon sehr beeindruckt. Kommt auch aus einer Ärztefamilie, dann ist es wahrscheinlich so. Da muss man wahrscheinlich auch.
Ja, weiß ich nicht, man muss Connections haben.
Dann. Auf jeden Fall, nein. Anna Gaul, die ist Amateurweltmeisterin geworden. Ne? Der letzte Kampf von Daniel Weichel bei Bellator wird da so ein bisschen thematisiert und Daniel Weichel so ein bisschen Familienleben und er redet so ein bisschen über seinen Werdegang im MMA.
Mit dem Vater.
Ja, auch, ne, genau. Und das sind die Leute, die da so hauptsächlich Thema sind in den drei Folgen. Und ich finde es absolut sehenswert für Leute, die sich mit MMA nicht auskennen, gibt das einen echt schönen Einblick.
Definitiv.
Weil, es wird sehr, sehr positiv dargestellt. Erstmal ist Daniel Weichel ein sehr, sehr, sehr netter Typ. Wir hatten ihn auch im Interview. Also Daniel ist erstmal ein ganz tadelloser Sportler.
Familienmensch.
Familienmensch und vor allen Dingen ein richtig geiler Typ. Und der nimmt sich für alle Zeit, das wissen wir als Podcaster, sehr zu schätzen, weil das ist nicht bei jedem der Fall. Manchmal wird man auch so ein bisschen... Nico Samsonice ist ein studierter, der hat, glaube ich, soziale Arbeit studiert.
Das ist der in der WG mit seinen Kollegen wohnt.
In der WG mit seinen Kumpels. Dann Catalina Dalista hat studiert. Dann ich habe mir den Namen extra aufgeschrieben, aber ich habe so undeutlich geschrieben. Ich bin echt voll der Pfosten hier.
So viel hat David, Chris noch nie geschrieben.
Walfsky, der... hatte auch wirklich eine schwere Kindheit und arbeitet auch viel sozial engagiert mit Kindern in einem Jugendtreff und so, also in einem sozial schwachen
sozialen Umfeld, Brennpunkt.
Ja, sozialen Brennpunkt und sozial schwache Gegend und so. Also das wird alles sehr, sehr gut dargestellt. Es werden übrigens noch GMC wird erwähnt, We Love MMA, NFC. NFC ist auch in der zweiten Folge Thema, weil Sami Zarabi, der Afghane, da kämpft, der übrigens auch in Berlin trainiert beim Sayato-Gym. Und die erzählen so ein bisschen über das Matchmaking. Also ich finde, die geben einen guten Rundum-Einblick ins MMA. Finde ich wirklich. Also für jemand, der Hardcore im MMA ist, hast du recht.
Nichts Neues,
aber du kannst natürlich einiges rausnehmen da und guckst dir mal so ein paar Sachen an noch. Aber für denjenigen, der sich gar nicht mit MMA auskennt, meiner Meinung nach eine absolute Empfehlung. Hat die Stimme von dem Typen, hast recht, von dem Sprecher aus dem Off, finde ich wirklich übel. Also wirklich übel, weil.
Das ist doch so Serienmörder-Dokus, ne?
Ja, so Serienmörder-Dokus-mäßig. Ja, ja. Aber gut, das ist wohl. Naja, gut.
Wir haben auch immer was zu kacken.
Das ist Geschmackssache halt. Ja, ne? Also Geschmackssache. Für mich war es so ein bisschen, und jetzt?
Ja.
Und die Regeln im MMA, ja gut, die sind jetzt nicht auf alles eingegangen, aber es ist sehr, sehr, sehr grob mal angerissen worden.
Okay, verstehe ich. Jetzt habe ich mal eine Frage. Du hast jetzt gerade die ganzen Kämpfer aufgezählt und alle haben ja was Positives. Die eine arbeitet im Sportbusiness, der eine engagiert sich sozial, der andere ist ein Flüchtling. Ja. Das ist ja alles so Backstories, wo du sagst, das sind gestandene Menschen. Ist die Intention von den Autoren, deswegen hätte ich gern dieses Gespräch gehabt, MMA positiv darzustellen oder wollten sie einfach mal mit irgend Vorurteilen aufräumen?
Ich glaube, ein bisschen was von beidem.
Boah, war eine Frage für den Pulitzerpreis jetzt.
Eigentlich schon, ne? Die Intention war es auf jeden Fall, das MMA nicht schlecht aussehen zu lassen. Was ja am Anfang in vielen so RTL-2-Dokus da irgendwie
gang und gäbe war.
Wenn irgendwelche Typen, ich geh rein, schon kaputt, Alter. Ja. Das ist nicht der Fall. Also die zeigen einfach mal, dass Leute, da hast du dann wieder ein harmloser Mann, ne? ist kein guter Mann. Ne? Ein guter Mann ist ein gefährlicher Mann, der es unter Kontrolle hat. Und du kannst ruhig ein gefährlicher Mann sein, aber du kannst trotzdem ein friedfertiger Mensch sein. Oder eine gefährliche Frau und dabei friedfertig. Und wir gehen hier um Friedfertigkeit. Und das sind Leute, die sind komplett geerdet. Das ist das, was ich in dem Sport kenne. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ganz wenige Ausnahmen. Aber die meisten Leute, die ich kenne in dem Sport, sind sehr geerdet, sehr ruhig, sehr nett, sehr höflich. Und das ist das, was für mich Kampfsport, das war damals im Kickboxen so, das war im Thai-Boxen so und das ist jetzt im MMA extrem so. Und du siehst, dass die Leute halt studiert sind und sagen, ja, ich gehe jetzt hier, die haben das im Studium irgendwann mal angefangen und das macht auch Sinn, weil du da so viel Zeit investierst, bis du auf dem Level bist, um als Profi zu kämpfen. Und die haben mal gesagt, also der Trainer vom Sayato-Gym, Der Amir sagte dann auch, der hat auch lange in Thailand gelebt und da auch gekämpft und viel gelernt, was ich sehr beeindruckend fand. Und er sagte, hat ihm halt, dieser Sport hat ihm auch viel Halt gegeben. Das kenne ich auch in meinem Leben. Und wenn ich mir bedenke, wo ich immer denke, so, Alter, ich hatte manchmal, also ich hatte echt eine beschissene Kindheit, so familiär. Und dann gucke ich mir die Leute an und denke so, nee, deine Kindheit war nicht so beschissen, weil die haben wirklich teilweise harte Storys hinter sich. Deshalb kann ich euch diese Doku ans Herz legen. Schaut euch die an. Das ist mit Sicherheit eine gute Sache.
Und jetzt, wo du dazu sagst, guck mal, das ist meine Persönlichkeit, fühle ich auch wieder komplett anders, weil du hast komplett recht. Ich glaube, ich werde mir die letzte Folge jetzt auch nochmal angucken, weil die Doku hat nicht so angefangen wie Spiegel-TV-Dokus irgendwie, Käfigkämpfe im Untergrund und irgendwelchen Rechtsradikalen, sondern die hat wirklich nichts Negatives gezeigt. Und die hatte schon, ja, die sind von Berlin nach Freiburg, nach München, ach, nach Frankfurt, München auch, Frankfurt, ja. Die sind quer durch die Bundesrepublik gefahren und haben sich wirklich Zeit gegeben und Mühe gegeben, da muss ich jetzt mal auch sagen, da war auch Maskenbildner dabei, die haben ja wirklich Nils Schlegel dahingesetzt vor der Kamera, so wie man das eigentlich bei hochwertigen Dokumentationen so kennt. Ja,
die war wirklich toll.
Und haben die wirklich in nicht zwischen Tür und Angel interviewt, sondern wirklich im Set aufgebaut. Und im Nachhinein denke ich mir, ja, du hast recht, ist eigentlich eine gut gemachte Doku. Für mich war es jetzt, ich habe jetzt nichts Neues erkannt. Ich kannte zum Teil einige dieser Kämpfer und ich wusste auch von deren Story und wie das abläuft beim Kampf.
Da waren jetzt auch
aber wenn man da jetzt aus den Augen von Laien draufblickt, dann hast du schon recht, ja.
Nee, wenn man jetzt mal guckt, da kennt man so Leute wie Max Koga zum Beispiel, hat ein bisschen Interview gegeben zu Kathy Dalista,
ja.
Nee, bei der, wie die unterstützt haben beim Kampf und wie die vom Anfang die Dings hier den Scherz machen, hier so Kathy, jetzt gleich gibt es, ne?
Ja, ja, ja.
Wir fordern dich jetzt gleich mal ordentlich und so, ne? Das ist schon, das zeigt auch mal so dieser Umgang der Kämpfer miteinander, wie freundschaftlich und nett das alles ist. Wie gesagt, ich erlebe das dreimal die Woche.
Ja.
Und das ist für mich jedes Mal eine große Freude, wenn die Leute sich auch so unterstützen. Wir hatten gestern ein Probetraining von jemand, der aus dem UFD-Gym kam, der aber auch vorher schon sagte, er hat bei GMC trainiert und er hat da trainiert und so rumgekommen, ist 20 Jahre der Junge, gute Skills auch, mussten aber auch feststellen, okay, die anderen kochen auch nur mit Wasser.
Mhm.
Da zeigt mal, wie gut er sich eingeführt hat auch da und nicht doof war zu Leuten, die schwächer waren als er, weil ich dann immer darauf achte, wenn Leute kommen, ne? Und das war toll. Und dann lässt man die halt auch nicht scheiße aussehen, sondern ne, macht einen guten
Tauscht
Job.
Dich aus.
Macht einen guten Job mit denen einfach, fertig.
Ja.
Also für mich war es so ein Rundum, ja, das ist MMA. Guckt euch das an, das MMA, zeigt euch ein bisschen was.
Sehr schön. Guckt euch das an. Wie gesagt, ab 19. April auf ZDF in der Mediathek erhältlich. 3 Folgen, à 45 Minuten.
Ich glaube, das kommt auch irgendwo im Fernsehen auch noch. Also
ja, die werden wohl ausgestrahlt, aber ab dann kannst du die wohl auch online abrufen.
Also absolut lohnenswert. Wie hieß die gute Frau noch, die das gemacht hat?
Cassandra, herzlichen Dank, wenn du das jetzt sehen solltest oder hören solltest. Cassandra, herzlichen Dank. Und die Dame ist schon mal auf uns zugekommen mit einer Doku. Und hatte vorgeschlagen, ob wir diesen Kämpfer nicht interviewen. Damals hat es für uns jetzt wenig Sinn gemacht. Aber bitte denk an uns bei den nächsten Folgen oder bei der nächsten Möglichkeit. Wir sind immer gerne dabei.
Also ich bedanke mich auch sehr, dass wir diesen Pressezugang hatten und wir uns das schon mal im Vorab angucken konnten. Hast einen guten Job gemacht.
Ja. Ob sie das jetzt aufgenommen hat, ob sie da jetzt Regie geführt hat, gehe ich mal nicht von aus.
Nee, ich habe die im Abspann hat gelesen, aber vergessen, mir das aufzuschreiben.
Nee, auf jeden Fall, 2 Autoren hatte sie genannt, aber die sind wohl schon wieder an dem nächsten Projekt so ein bisschen involviert und deswegen hatten die jetzt keine Zeit. Normalerweise wollten wir uns mit denen auch nochmal per Zoom-Konferenz oder wie man dann heute auch macht, über Skype, keine Ahnung, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, kurz schließen und denen ein paar Fragen stellen, wie die dazu gekommen sind und wie deren Erfahrung war. Wär eigentlich interessant gewesen.
Wär für uns interessanter gewesen, wäre es auch lieber gewesen, aber so habt ihr von uns auf jeden Fall 2 Daumen hoch.
Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, wir kommen schon zum Ende. Heute ist eine etwas kürzere Folge.
Oh Mann.
Ja. Als Empfehlung können wir einfach die ZDF-Doku empfehlen jetzt.
Ja, als Empfehlung auf jeden Fall. Und ich muss noch mal was dazu sagen. Der Amir, der ist ja auch Matchmaker und sagte mal in der Doku, weil der wird ja mit den Gagen immer so, sagt man nicht so gerne. Und er sagte so, also die meisten Kämpfer kriegen ein paar hundert Euro. Das hat sich nicht geändert in all den Jahren, seit wir Kämpfer auch da auf der großen Bühne hatten. Das waren auch nur, er sagte also, nur 5% der Kämpfer, ne, die kriegen allerdings fünfstellige Summen. Und jetzt, gestern war noch Dustin Stolzfuß auf Instagram und hat mal so ein bisschen mit einem anderen Podcaster gesprochen. Und der sagte, ja, das waren so ungefähr, glaube ich, er sagte, glaube ich, $10,000, ne, für einen Kampf. Und das heißt, du musst halt im Jahr mindestens...
Das ist das, was du mir geschickt hast.
Ja, ne? Genau. Mhm. Du musst mindestens 6 oder 7 Kämpfe machen. Und wir wissen, das ist relativ unrealistisch. Ne?
Das ist hartes Geschäft, wortwörtlich.
Ja. Und Dustin ist ja jetzt auch schon, hat ein paar Kämpfe gewonnen in der UFC. Ist ja jetzt auch ein richtig guter. Ne?
Mhm. Und wenn ihr jetzt gerade so im Anfang eurer MMA-Karriere steckt und denkt, ach, das wird nichts, ey, wenn ich das jetzt mitbekomme. Platz 1 momentan, Conor McGregor mit 180 Millionen.
25.
Ich habe gelesen 180. Ja, 180. Zweiter Platz Messi, dritter Ronaldo.
25 Millionen nur übers Kämpfen, der Rest ist über Sponsoring. Und
ja gut, aber er hat 180 Millionen.
Ja. Übrigens hat Nico Samson, boah, ich habe immer Schwierigkeiten.
Nico S.
Ja, nein, ich will den Namen richtig aussprechen. Ich bin auch dort da.
Jetzt zieht er die Brille auf.
Samsonize,
sorry. Ist doch einfach. Samsonize.
Ich habe im Kopf immer Samsonite im Kopf. Also Nico Samsonize sagte auch...
geil wäre, wenn er wirklich so heißen würde.
Nur wegen Geld.
Der Koffer. Ne?
Nur wegen Geld machst du das nicht. Das machst du,
natürlich,
weil du da Bock drauf hast, weil du den Charakter hast, weil du Bock hast, weil du den Sport liebst. Das ist dein Hauptantrieb. Wenn Geld dein Hauptantrieb ist, sage ich dir eins, spiel Golf.
Ja, aber das ist generell so. Guck dir mal die super Profi-Athleten an. Ob es jetzt im Baseball, Basketball, Fußball ist oder im Kampfsport. Die, die am erfolgreichsten sind, sind die, die auch wirklich den Sport leben. Das sind nicht die Leute, die sagen, oh, ich hatte keinen Bock, von morgens bis abends bei Lidl an der Kasse zu stehen. Sondern das sind welche, die Athleten sind, die wirklich dafür für brennen.
Ja.
Und das ist leider so. So wie wir beide für diesen Podcast brennen.
Aber wie? Lichterloh. In dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst.
Ja. Wow. Wir brauchen wirklich so ein Schwein hier.
Kläng.
Wirklich so ein Phrasenschwein. Da haben wir euch auch schon mal gebeten. Ihr kommt ja auch nicht aus der Pötte.
Ey, der ist nur am Betteln hier.
Ich habe noch eine weitere Empfehlung. Und zwar auf Amazon ganz neu. Fallout, die Serie. Oh.
Wurde mir empfohlen. Ist das nicht so ein Kack-Videospiel?
Ja, es ist vom Videospiel, aber es ist so mega gut.
Chris, will ich nicht.
Es ist erstmal zum Teil ziemlich brutal, aber auch der Humor da drin ist geil und es ist geil. Also die kommen nach, also der Atompilz geht los und die Leute, die es schaffen, gehen in den Bunker. Und dort unten im Bunker leben die weiter. 200 Jahre weiter.
200 Jahre?
Ja, also die nächsten Generationen. Und dann irgendwann...
Wovon ernähren die sich denn?
Ja, die haben da unten Anbau und alles mögliche. Wurde schon vorher, weil das schon absehbar ist, haben
Im
sie
Bunker.
Gesagt... Im Bunker? Ist ein Riesenteil.
Okay.
Und dann, es gibt 3 Bunker.
Okay.
Und dann kommen die wieder an die Oberfläche und stellen fest, ey, die 200 Jahre, da waren Menschen oben an der Oberfläche. Hier geht das Leben ja weiter. Unter anderem auch Verseuchte und Mutierte und es ist einfach eine geile Serie.
Resident Evil?
Ja, es sind alle verstrahlt, aber es ist,
ja, so wie hier im
es ist sehr unterhaltsam.
So wie hier im Studio
so,
auch.
So wie in Gelsenkirchen. es ist sehr unterhaltsam.
Was für ein Arsch.
Also wirklich sehr unterhaltsam und eine Folge geht locker irgendwie über eine Stunde. Okay. Kann ich empfehlen. Ist eine schöne. Du hattest Shogun.
Shogun.
Erzähl mal.
8 Folgen jetzt?
Auf Disney. Ich hab Disney
nicht mehr. Ich bin so...
Joe Rogan hat davon geschwärmt.
Ich bin so rattig auf die nächste Staffel.
Worum geht's? Es geht um Japan, um das alte Japan?
Es geht darum, dass die Portugiesen in Japan sind und die Magellanstraße ja, diese Karte über die Magellanstraße haben. Und da sind ja Katholiken und die sind da in Japan gelandet, fangen natürlich an zu missionieren, besorgen da hinten aber auch Waren und liefern im Gegenzug dazu Waffen, ne? Feuerwaffen. Und sind ja verpönt.
Weißt du, welches Zeitalter das spielt? Ja, was war das? 14. Jahrhundert?
Ey, keine Ahnung.
Ist egal.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall schafft es ein englischer Navigator, und das sind ja Protestanten.
Warte mal, ganz kurz, ich muss mal überlegen. Die Portugiesen haben es geschafft bis nach Japan?
Ja.
Da waren auch richtige Drecksäcke, tut mir leid.
Magellan. Über die Magellanstraße. Und ein Engländer hat es dann geschafft, im Auftrag des, glaube ich, spanischen Königs oder was. Und das waren halt Protestanten. Und die haben, der ist dann da gestrandet mit seinem Schiff. Schiffbruch erlitten und dann geht das da rund und dann versucht er so ein bisschen da England Protestanten reinzubringen und hat aber dann hier zu einem Daimyo, und der, wo da gelandet ist in der Ecke, ein gutes Verhältnis und der Typ ist aber in dem Rat, weil der Kaiser gestorben
viel
ist.
Viel Politik also?
Ja, viel Politik und so Ränke, Schmiede, Morde und so. Gut. Ich habe dir gesagt,
in auch viel Klopperei, oder?
Ja.
Ja? Ja. Samurai-mäßig?
Ja.
Deswegen Shogun, ne?
Deshalb Shogun. Also der Shogun ist ja der...
Also wenn das jetzt nur um Politik da sich handelt...
Nee.
Okay.
Alles dabei. Sex, Crime, Rock'n'Roll-Feld.
Gut, dann bin ich dabei. Ich habe leider nur kein Disney Plus mehr. Vielleicht irgendwann mal
wieder. Also diese Geschichte mit den Konkubinen, ne? Also quasi sehr hoch angesehenen Nutten.
Schön ausgedrückt.
Ne?
Könnte man sich dann gewöhnen, ne?
Ist so, wenn heute eine Hure, oder da heißt ja, glaube ich, Liebesarbeiterin.
Eine Hure.
Und wenn heute eine Liebesarbeiterin das sieht, ne?
Sag Hure.
Die wird sagen, Liebesarbeiterin. Wenn die das heute sieht, ne, die wird sagen, shit, so hätte ich meinen Job auch gern gemacht.
Ja, heute gibt es Onlyfans. Heute kommen sie noch leichter an die Knete.
Jawohl.
Aber Hure darfst du ruhig sagen. Ich habe letztens wieder eine Domian-Folge gehört und da sagt er...
Den gibt's noch?
Ja.
Der lebt noch?
Ja, der macht auch noch. Und dann hat eine Prostituierte angerufen, oder du kannst auch Prostituierte sagen, und er sagte, du arbeitest also als Hure. Und ich, krass. Ja, aber sie hat das für normal angesehen. Also Hure ist wohl nichts Schlimmes.
Ja. Nutte ist, glaube ich, was
Schlimmes. Kennst du übrigens, da muss ich, also da lege ich meinen Stift zur Seite und da muss ich mich verbeugen vor so viel Kreativität der Schalker Ultraszene. Kennst du die Story zum Muttertag, was die gemacht haben?
Nee.
Ich hoffe, ich kriege das jetzt genau hin. Die sind am Muttertag nach Dortmund gefahren in den Puff und haben den Nutten Blumensträuße überreicht mit den Worten hier von euren Söhnen. Komm, der ist gut, oder?
Kreativ.
Der ist genauso. Kreativ. Der ist übrigens genauso kreativ wie die Ultra-Fanszene von Werder Bremen, die bei dem Spiel Leverkusen gegen Bremen, da hatte sich ja entschieden, dass die Leverkusener den deutschen Meister haben. Und dann haben die sich vorab schon so ein bisschen verteilt, auf der Haupttribüne und überall. Und als dann die Dämme gebrochen sind, man hat ja gesehen, dass die ganzen Leute dann auf den Platz gestürmt sind, haben die Werder-Fans Pyros gezündet und haben den Leverkusen-Fans in die Hand gedrückt. Und die waren so in Ekstase, dass die gar nicht gemerkt haben, dass aus den Pyros nicht rot rauskam, sondern grün-weiß. Das heißt, überall waren die Werder-Farben zu sehen. Muss man auch wieder Respekt sagen. Also bei so viel Kreativität, ey, Hut ab. Richtiger
Boss. Alter, Werder Bremen, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Der wird einmal Bayern nicht Meister, ne? Und Leverkusen schafft es endlich mal. Ja,
trotzdem.
Mal. Und ihr
das
macht
gehört
so
dazu.
Scheiß.
Das gehört dazu. Ah, ja. Das ist ein richtiger Boss-Move. Tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, ob man Glückwunsch an Leverkusen sagen kann, aber Glückwunsch an die Mannschaft, sagen wir mal so. Und an Xabi Alonso. Ist auch ein geiler Typ, ey.
Man kann
ist so ähnlich wie wir, der Trainer von Leverkusen.
So ähnlich wie wir?
Ja. Sexy, gebildet.
Reich.
Allwissend.
Reich.
Reich, kommt gut an. Mega guter Typ. Gewinnertyp
ja.
halt.
Ja, ein Gewinnertyp.
Ja gut.
Xabi, wir lieben dich.
Wir haben für die nächste... kommende Woche wieder natürlich, oder für die nächsten Folgen natürlich, eine Menge geiler Themen. Aber ich werde nicht müde zu erwähnen, sagt uns, worüber wir reden sollen. Vielleicht ist da ein Thema bei, wo wir sagen, das ist noch geiler, das greifen wir auf.
Also ein bisschen, ja, weil Kreativität haben wir, das ist gar keine Frage. Aber so ein bisschen von außen finden wir halt geil, weil ihr seid ja auch das Publikum.
Ja.
Und wir wollen natürlich euch bedienen, ne? Ist ja klar. Da sind wir voll die Hure.
Ich wollte es gerade sagen.
Voll die Maulhuren hier.
Da sind wir, eure Nutten.
Ja.
Boah, wir können die Folgen nie monetarisieren auf YouTube, ey.
Warum nicht?
Ja, weil wir pausenlos Schimpfwörter machen.
Ja, wir können nicht so...
Ja, aber da bin ich ja nur noch zugange.
Blink 182.
Ja, da bin ich nur zugange. Ja, ansonsten waren wir wieder ein Fest. Gelsenkirchen, 15 Grad derzeit.
Sonne.
Nochmal danke für alle, die immer in den Kommentaren schreiben, wo sie die Folge hören.
Ja, und wie sehr geil. Ist. Sehr geil.
Ich feiere es wirklich. Und ich schwöre euch, ich antworte auch immer. Wenn ich es lese. Außer bei dem einen Pillemander.
Ich verstehe dich nicht, ey. Man, der hat einfach mal... Lass
Nein.
Ihn. Ach, lass ihn
ich habe ja am Anfang mal gesagt, ich lese nicht die Kommentare, aber...
Ich lese sie.
Ich ja auch. Aber wenn es irgendwann zu viel wird, werde ich sie nicht mehr lesen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ja,
oh, ein sehr
Leute,
weiter Weg.
Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Und Chris geht jetzt nach Hause auf der Couch und macht sich mal ein bisschen lang, weil er kommt von der Frühschicht.
Nee, mache ich gar nicht jetzt mehr. Lohnt sich nicht mehr. Ich muss morgen nicht früh aufstehen. Ich mache jetzt Party. Juhu!
Yeah.
Ja, klar.
Ein bisschen.
Ja, ein
bisschen. Standard. Ja, haut rein. Ciao. Ciao.